Sicht. Und meine Vorstellung wäre, dass es interessant sein könnte, wenn Sie potenziell Vorstellungen haben, wie wir mit Leasing weiter umgehen. Das heißt, es köchelt ja noch weiter vor sich hin und ich dachte, wir können da nicht irgendwie uns jetzt von ausschließen, aber es ist nicht immer so ganz vorhersehbar, was wir eigentlich noch machen können. Aber Herr Zimjörg kann sein Case gerne selber vortragen.
Ja, vielen Dank erstmal. Bevor wir zur Frage kommen, wie wir weitermachen, würde ich dann doch gerne erst nochmal einen kurzen Update zum aktuellen Stand geben. Auch wenn natürlich anzumerken ist, dass aufgrund der gerade erst abgelaufenen Kommentierungsfrist es noch nicht viele Ergebnisse oder zumindest keine konkreten Ergebnisse gibt. Zweiteilen würde ich das Ganze zum einen mal hinsichtlich des IASB und zum anderen hinsichtlich EFRAG. In Bezug auf den IASB ist anzumerken, dass zum heutigen Datum 605 Stellungnahmen eingegangen sind, sowohl an IASB als auch an FASB. Die detaillierte Auswertung der Stellungnahmen ist schon für das Oktober-Meeting vorgesehen. Aus Sicht der deutschen Unternehmen und deren Stellungnahmen, welches halt hauptsächlich von Erstellern kommt, lässt sich festhalten, dass die überwältigende Mehrheit die Vorschläge des IASB ablehnt, weil im Wesentlichen keine Verbesserung gegenüber dem bisherigen Standard gesehen wird und weil es massive Cost-Benefit-Bedenken gibt. Der Kompromiss, der mehrheitlich geäußert wird, ist dementsprechend, dass man IAS 17 beibehält und um zusätzliche Notsangaben weiterentwickelt. Neben diesem schriftlichen Feedback, welches wie gesagt noch gesondert ausgewertet wird, gab es verschiedenste Treffen und Telefonkonferenzen mit Investoren und Analysten und eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus diesen Meetings hatte ich Ihnen in der Unterlage 03a beigefügt. Darüber hinaus gibt es allerdings auch noch diesen Agendapunkt beim nächsten IFRS Advisory Council und da wären auch noch relativ oberflächlich, aber doch etwas breiter aufgestellte Analysen schon mal abgegeben und das Meinungsbild möchte ich Ihnen deswegen noch mal kurz umreißen. Wie gesagt, das ist alles aus Outreach- und Roundtable-Meetings und somit sind die schriftlichen Stellungnahmen damit noch nicht berücksichtigt. In Bezug auf die Leasingnehmerbilanzierung wird durch die Investorenanalysten grundsätzlich eine Unterstützung geäußert für die vorgeschlagenen Regelungen. So schaffen die Leasingverträge Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und diese sollten eben bilanziell erfasst werden. Die bisherigen Anhangangaben werden als unzureichend eingeschätzt, insbesondere in Bezug auf die Operating Leases. Es wird auch die Einschätzung geäußert, dass die Idee eine Verbesserung der Finanzberichterstattung darstellt, unter anderem, weil bessere Informationen zum Verschuldungsgrad der Leasingnehmer gegeben werden. Einige Bedenken werden jedoch auch geäußert, so wird von jeglicher Änderung natürlich eine Beeinflussung der Trendinformationen abgeleitet, sodass die Analysten ihre Modelle anpassen müssen und dementsprechend auch da ein operativer Aufwand gesehen wird. Zum anderen wird von einigen geäußert, dass für die Vergleichbarkeit mit Unternehmen, die Vermögenswerte tatsächlich kaufen, der Whole Asset oder Ongoing Commitments Approach befürwortet werden würde, da dieser halt besser darstellen würde, wie viel Kapital gebunden wäre, wenn der Vermögenswert nicht geleast, sondern gekauft worden wäre. Einige Analysten bevorzugen auch ein Single Model. Da sollte dann eine Abbildung aller Leasingverträge als Finance Lease erfolgen. Aus dem Lager der Ersteller ist zu verzeichnen, dass es auch da hauptsächlich eine Zustimmung gibt, dass grundsätzlich erstmal Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehen. Einige Bedenken werden jedoch hinsichtlich der Komplexität geäußert, da auch insbesondere auf das Dual Model in der Gewinn- und Verlustrechnung. Einige unterstützen die Vorschläge aber auch wiederum nicht, da die Kosten den Nutzen übersteigen. Als drittes Segment werden in dieser Zusammenfassung die Regulatoren, Standardsetzer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zusammengefasst. Und auch da kommt es wieder zu einer Unterstützung des grundsätzlichen Ansatzes von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Jedoch wird mehrheitlich ein Single Model bevorzugt und auch da wieder mit der Abbildung aller Leasingverhältnisse als Finance Leases. Einige, insbesondere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, haben darüber hinaus wieder Bedenken hinsichtlich Kosten und Nutzen. In Bezug auf die Bewertung wird von den Investoren und Analysten festgestellt, dass den Bewertungsvereinfachungen mehrheitlich zugestimmt wird. Jedoch werden belastbare Angaben gefordert, insbesondere zu variablen Leasingzahlungen und zu den Optionen, sodass zum einen die Managementerwartungen überprüft werden können und zum anderen halt auch eigene Erwartungshaltungen gebildet werden können. Von den Erstellern und den Regulatoren, Standardsetzern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wird auch den Bewertungsvereinfachungen zugestimmt. Spezifische Bedenken werden insbesondere in Bezug auf bestimmte Formulierungen geäußert. So wären dann halt Significant Economic Incentive und in Substance Fixed Payments beispielsweise des Weiteren auslegungsbedürftig. In Bezug auf die Leasinggeberbilanzierung wird von den Investoren und Analysten festgehalten, dass Bedenken bestehen hinsichtlich der Anwendung der Typ-A-Bilanzierung für Leases von langlebigen Vermögensgegenständen, beispielsweise von Flugzeugen, Satelliten und Bohrinseln. Aus der Bilanzierung eines Residuals und der Leasingforderung werden jedoch bessere Informationen zum Credit Risk und zum Asset Risk abgeleitet und es wird somit als nützlich erachtet. Jedoch wird auch von einigen Investoren und Analysten der Vorschlag geäußert, dass keine Änderung an der Leasinggeberbilanzierung vorgenommen werden sollte. Von den Leasinggebern selbst und den Regulatoren, Standardsetzern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wird einerseits zugestimmt, dass die Vorschläge das Businessmodell besser wiedergeben, andere widersprechen dem, sodass da kein einheitliches Meinungsbild abzuleiten ist. Spezifische Bedenken bestehen insbesondere hinsichtlich der Komplexität. Und auch da wird wiederum von einigen der Vorschlag unterbreitet, dass keine Änderung am Leasinggeber-Bilanzierungsmodell vorgenommen werden soll, insbesondere da die Kosten den Nutzen eben übersteigen. In Bezug auf die Anhangangaben ist festzuhalten, dass diese von den Erstellern als exzessiv erachtet werden, dass Investoren und Analysten jedoch sogar noch einige zusätzliche Angaben fordern. Und hinsichtlich des Übergangs wird relativ übergreifend festgehalten, dass dieser vereinfacht werden sollte und dass eine lange Implementationszeit benötigt wird. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es überwiegend eine Zustimmung der Hauptadressaten zu den Vorschlägen gibt. Inwiefern mit diesem Zwischenfazit oder Teilfazit vielleicht auch schon der Gesamtwürdigung dann vorweg gegriffen werden kann, das muss ich dann noch herausstellen. In Bezug auf EFRAG ist es so, dass die Stellungnahme im Tech-Meeting diese Woche verabschiedet werden soll. Und es ist so, dass letzte Woche Montag, also am 30.09., nochmal ein Conference-Call stattgefunden hat, in dem verschiedene Punkte erörtert wurden. Bei vielen oder bei einigen Punkten ist noch
Ausgang offen.
Das Ziel ist vorgegeben. Ja. Insbesondere der Punkt Leasinggeberbilanzierung wird aber immer noch diskutiert. Und da ist es so, dass zwei verschiedene Sichtweisen dargestellt werden sollen. Die erste Sichtweise geht dahin, dass der IASB-Ansatz in Frage gestellt wird. Wenn man den Nutzungsrechteansatz konsequent verfolgt, dann müsste halt auch bei der Typ-B-Bilanzierung ein Teilabgang des Assets zu verzeichnen sein. Und als zweite Sichtweise wird der ausdrückliche DSC-Approach dann auch nochmal vorbereitet, der dann halt für eine Beibehaltung des bisherigen Leasinggebermodells sich ausspricht. Wie gesagt, viele Punkte sind noch in Diskussion. Grundsätzlich lässt sich meines Erachtens nach aber festhalten, dass EFRAG dem IASB einen dreistufigen Finalisierungsprozess vorschlagen wird. In der ersten Stufe sollte der IASB unverzüglich weitere Anhangangaben fordern, um den Informationsbedarf der Nutzer zu befriedigen. In einer zweiten Stufe sollte dann eine Verbindung mit den Diskussionen aus dem Conceptual Framework hergestellt werden, um den Nutzungsrechteansatz auch konzeptionell zu erörtern. Und erst in einem dritten Schritt sollte dann auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse und auch auf Basis der jetzt erfolgten Konsultationen dann der Standard eben finalisiert werden. So viel zum Comment Letter von EFRAG. Ich weiß nicht, ob Herr Barkow noch aktuellere oder ergänzende Informationen hat, die er mitteilen möchte.
Noch nicht, aber vielleicht am Ende dieser Woche.
Dann bleibt für mich als letzter Punkt noch der EFRAG-Field-Test. Da ist es so, dass auch der Abschlussbericht soll dann im Rahmen dieses Tech-Meetings verabschiedet werden und zum Ende der Woche veröffentlicht werden. Der Herr Kleinmanns hat Ihnen in der letzten Sitzung mit der Unterlage 1902a schon eine relativ detaillierte Auswertung der deutschen Ergebnisse mitgegeben. Dabei ist natürlich festzuhalten, dass die Teilnehmer des Fieldtests insgesamt fast zur Hälfte aus deutschen Unternehmen bestehen, sodass diese Auswertung tatsächlich recht repräsentativ ist und die Hauptbedenken, die halt auch dann aus dem vorläufigen Bericht zum Tragen kommen, sind, dass die Bestimmung der Laufzeit der Leasingverhältnisse und die notwendigen Anhangangaben die Hauptprobleme sind, die Ersteller umtreiben.
Kurze Frage zu der Anzahl der Unternehmen, die ja teilgenommen haben.
Ja.
Wie viel waren das auf europäischer Ebene?
Also auf europäischer Ebene 40, davon 18 Deutsche.
Ja.
Ja. So, dass das eigentlich ein kurzer Rundumschlag war und wir jetzt dann gerne zum weiteren Vorgehen kommen können.
Also was mir nur aufgefallen ist, als ich das Papier hier durchgegangen bin, ist, ja, wie man die Analysten malträtiert hat, damit sie überhaupt eine Meinung abgeben. Man war ja so freundlich und hat sie also in ihren Büros besucht. Es ist ja nicht so, dass die Meinungen der Analysten durch dezidierte Comment Letter oder sonst wie eingefangen wurden, sondern man hat mit ihnen mal, ich sag mal, sich zusammengesetzt und ein oder zwei Stunden gesprochen. Und wenn man das Papier hier durchgeht, dann zeigt sich meines Erachtens auch, ja, ein Analyst hat immer einen Ansatz, der nicht so dezidiert und genau sein wird wie der von einem Accountant. Und ich kann mir vorstellen, dass die deutliche Mehrheit sagt, ja, ich hätte es gerne auf der Bilanz, also insbesondere eben die Passivseite, also die Verpflichtung. Die Probleme oder die Herausforderungen, die sich vielfach für die Bilanzierer stellen, sind aber im Detail und im Kleinen. Und ich weiß nicht, und das würde mich mal interessieren, wie dezidiert und wie genau man denn tatsächlich die Methoden auch, Effektivzinssatz, Anpassung und ich weiß nicht, was alles mit den Analysten besprochen hat, die denn dazu notwendig sind, um entsprechend das Ganze zu bemessen. Weil da, das ist jetzt vielleicht nicht etwas voreingefangen, bezweifle ich, dass man sich auf eine solche Granularität wirklich herabgelassen hat. Was ich hier erkennen konnte, war so nach dem Motto, naja, mit diesen variablen Leasingzahlungen, das fand ich sehr interessant, weil das auch, da kommen wir vielleicht bei Revenue Recognition nochmal vorbei, das hat man nicht so gerne, weil das ist ja sehr stark ermessensabhängig dann von dem Management, also sollen die im Prinzip rausgelassen werden, also fast alle Analysten haben sich ja dazu relativ eindeutig positioniert. Aber bei vielen anderen Dingen im Detail, da weiß ich eben nicht, was uns gerade als Bilanzierern die Probleme bereitet, wie da das Credo dazu war. Vielleicht warst du bei einigen Sitzungen dabei und kannst mal darstellen, wie detailliert die Sichtweise der
Analysten ist. Natürlich nicht so detailliert, ja. Das ist klar. Das ist immer eine Kritik, die du übst, natürlich ist irgendwo berechtigt, nur man muss natürlich Analysten, sagen wir mal, mehr auffordern als Preparer, um eine Meinung abzugeben. Und das ist natürlich hier insbesondere bei dem Thema, weil es im IASB schon wichtig ist, auch wirklich die Meinung der User zu haben. Und ich habe bei einigen Roundtables an anderen Gesprächen teilgenommen, also das war schon einhellig so, dass sie natürlich das auf die Bilanz wollen und dass sie natürlich zurzeit Chats-Methoden anwenden, die schon, was ich weiß, teilweise 30-40% neben den tatsächlichen Werten liegen. Natürlich je nach Größe des, ja, nach oben, nach unten. Natürlich je nach Größe des Leasingvolumens dann natürlich dann zu erheblichen Fehleinschätzungen führen könnte. Und ich glaube, die Message ist insgesamt, dass man sagen kann, also viele sagen schon, es sind eigentlich Assets und Liabilities und gehören auf die Bilanz. Aber auch was ich dann, nicht nur gerade die User, sondern auch Preparer sagen, dass auch viele sagen, geben das zu, nur die Frage wie. Natürlich wird das nochmal diskutiert, natürlich durch die Type A, Type B Leasing nochmal das komplexer geworden ist und die Frage, wie geht man jetzt weiter vor. Natürlich fehlt natürlich die Auswertung der Kommentare, das kommt jetzt noch, müssen wir mal gucken. Aber man kann natürlich schon sagen, natürlich einheitlich ist es natürlich dann das Cost-Benefit-Argument, was irgendwann dann abgewogen werden muss. Aber jetzt Analysten generell zu sagen, was ich jetzt, Nitty-Gritty zu sagen, wie das jetzt gemacht werden muss, natürlich interessiert die das nicht. Und wie aufwendig das ist. Und ich glaube auch, weiß ich, dass man das auch nicht überschätzen darf, jetzt genau, was ich, welche Abzinsungsmethoden man macht. Und das ist alles eine Materialitätsfrage, um wie viel Leasingvermögen hat man. Also wenn man die Beispiele, dass man jetzt Fotokopierer dann mit Effektivzinsmethode dann abzinsen muss, glaube ich alles nicht. Kann sowas auch, glaube ich, mit einer Portfolio-Methode dann irgendwo auch dann zu guten Ergebnissen kommen, um das abzubilden.
Herr Zimniok, wissen Sie da, warum ist denn diese US-Investoren, dieses Investorenpanel eigentlich zu einer anderen Einschätzung gekommen? Die haben das doch, glaube ich, abgelehnt, oder? Was ist denn, die wahrscheinlich haben alle die gleiche Meinung, alle sind der Meinung, es müsste auf die Bilanz, nur haben sie, sind sie nicht der Meinung, ob der Ansatz der richtige oder den, der jetzt verfolgt wird, oder was ist so der Ansatz?
Also es gibt natürlich unterschiedliche Aussagen. Das eine ist dieses veröffentlichte Paper von den Analysten, zum anderen ist hier natürlich dann die das Feedback aus den Meetings und aus den Gesprächen. Und da ist es natürlich so, dass es ist schwierig übereinzubringen, insbesondere weil man hier halt die genaue Verfahrensweise halt nicht beurteilen kann. Aber ich glaube, es gibt wirklich unterschiedliche Ansätze hinsichtlich der Detailtiefe und auch der hinsichtlich der Analysten, welche Informationen für die wirklich nützlich sind und welche, welche Rohdaten vielleicht reichen würden, um sich dann selber halt die Erwartungshaltung zu bilden. Aber inwiefern diese da jetzt eine einheitliche Analystensichtweise daraus abgeleitet werden kann, das entzieht sich dann meiner Kenntnis.
Negativ war ja, weil es das Beratungskomitee des Analysten bei FASB, die haben quasi das ausgesprochen. Man kann nicht sagen, dass jetzt alle amerikanischen Analysten sich dagegen ausgesprochen haben. Das war dieses Beratungsjahr, genau. Die haben, weiß ich, genau.
Ich glaube, was halt insgesamt kritisch ist, wenn das ISB jetzt mit dem Kopf durch die Wand geht und man sieht jetzt schon, was sich da aufbaut, dann sehe ich da die Endorsement-Keulen weltweit auch hängen. Also es wird sicherlich nochmal ein heißer Ritt werden.
Am Rande der drei Standard-Setters-Meeting, das ist insbesondere auch beim ASAF angesprochen worden. Und Russ Golden hat auch, wie ich meine, relativ locker gesagt, ja. Der Druck auf den FASB wird groß sein. Und wenn der ins Wanken gerät, dann wird es schwierig.
Was uns dann aber auch wieder zu der eingehenden Frage bringt. Ich glaube, unstrittig ist, dass über wesentliche Erkenntnisse oder Änderungen, die aus den Redeliberations entstehen, dann halt in diesem Board berichtet werden soll und dass dann nochmal Erörterungen erfolgen. Wie bis dahin oder zwischenzeitlich damit umzugehen ist, wenn Sie da konkrete Wünsche oder Vorstellungen haben, dann bin ich für den Hinweis natürlich dankbar.
Aber Sie sind auch dankbar, wenn keine Wünsche geäußert werden.
Dann würden wir uns an die wesentlichen neuen Erkenntnisse klammern. Dann so viel zum Update. Vielen Dank.